Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sarah Hase aus Hannover. Sarah ist Singer-Songwriterin und arbeitet aktuell an ihrem ersten eigenen Album. Außerdem tritt sie seit über 10 Jahren als Sängerin auf Hochzeiten und anderen Events auf. 2024 hat sich Sarah selbstständig gemacht und damit wurde ihre große Leidenschaft zum Beruf. Im Backstage-Podcast erzählt Sarah von der Suche nach der eigenen Stimmlage, von dem ersten Moment, wenn ein Song fertig ist, und dem Versuch, sich selbst ein Liebeslied zu schreiben. Wir sprechen über finanzielle Unsicherheit, Professionalität, die sogenannte Hochkultur und warum ein Beruf Spaß machen darf. Hallo Sarah!
Hallo!
Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich kennenzulernen.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
Du bist aus Hannover, beziehungsweise du sitzt jetzt gerade in Hannover. Du bist dort aber nicht geboren, sondern in Hildesheim und hast dort auch studiert, ne?
Genau, also ich bin jetzt in der wunderschönen Südstadt in Hannover. Hier wohne ich jetzt seit 3 Jahren, aber ich bin in der ländlichen Gegend von Hildesheim geboren und aber in Hildesheim auch aufgewachsen, also dort zur Schule gegangen, habe dort studiert. Genau. Mhm.
Du hast nicht Gesang in dem Sinne studiert, aber Kulturwissenschaften. Also es war schon so ein bisschen die Richtung. Wie kamst du denn auf dein Studium?
Genau, also ich habe Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert, mit dem Hauptfach Musik und Nebenfach Literatur. Und also ich war eine der wenigen im Abitur, die relativ sicher schon war, was sie machen möchte. Also die meisten waren so ein bisschen, ja, mal vielleicht das oder vielleicht das. Und ich war, okay, ich möchte Kulturwissenschaften studieren, weil ich einfach auch wusste, dass es in meiner Heimat möglich ist. Und ich bin gerne zu Hause und ich wollte gerne zu Hause wohnen bleiben während meines Studiums. Und das war natürlich super, dass sich das angeboten hat, dass es diesen sehr raren Studiengang in Hildesheim gibt und auch einzigartig mit diesem Zusatz der ästhetischen Praxis.
Was ist denn ästhetische Praxis?
Das fragen sich alle Studierenden bis zum Abschluss ihres Studiums. Also so richtig genau ist es schwer zu erklären, das würde sehr, sehr lang dauern. Für mich hat sich am einfachsten immer erklärt zu sagen, es geht darum, wie man quasi aus der Theorie in die Praxis geht. Also es ist ja sowieso ein sehr praxisnaher Studiengang. Mhm. Und für mich war immer so diese Frage von, was ist überhaupt Ästhetik, wer definiert das und wie stellen wir unterschiedlich von Person zu Person eben fest, was für uns Ästhetik bedeutet und auf diesen ganzen Begriff quasi so auf die Spur zu kommen. Wann finden Menschen etwas schön und wann nicht? Wann irgendwie finden sie es kulturell auch anziehend und wann nicht? Genau, das war für mich immer so ein bisschen dieser Teil. Und das war für mich relativ schnell klar, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte gerne studieren, aber es muss etwas sein, für das ich brennen kann. Und dafür war Musik eigentlich klar, aber mir war auch klar, dass mir rein Gesang zu studieren nicht reicht. Und das möchte ich damit gar nicht quasi irgendwie downgraden, sondern für mich persönlich war wichtig, ich möchte auch sowas wie Kulturgeschichte haben, Kulturpolitik. Also ich wusste, dass es ein Nebenfach gibt. Das sollte eigentlich ursprünglich Theater werden. Es ist dann Literatur geworden und einfach da auch noch mehr mich selber zu fordern und zu fördern und zu gucken, was steckt eigentlich noch so dahinter. Und deswegen war für mich Kulturwissenschaften so der perfekte Sweet Spot zwischen der sehr nahen Praxis, aber auch einer wissenschaftlichen Theorie dahinter.
Mhm. Und was war der Berufswunsch letztlich?
Also der eigentliche Berufswunsch ist bis heute Musikerin. Also ich möchte eigentlich gerne mit meiner Musik Geld verdienen. Jetzt muss man natürlich im Leben aber auch realistisch bleiben und einfach wissen, dass nicht jeder, der singen kann und nicht jeder, der Musik schreibt, auch der große Star wird. Und deswegen war für mich klar, dass ich definitiv eine Ausbildung haben möchte, die darüber hinausgeht. Da war dann schon, also hat sich im Studium kristallisiert, dass ich die Arbeit mit Menschen einfach total schön finde, ob es mit Jugendlichen ist, ob es mit Kindern ist oder auch mit Erwachsenen, mit SeniorInnen. Dass ich es einfach mag, mein Wissen, aber auch meine Begeisterung für Musik und für Literatur an andere weiterzugeben. Das ist kein wirklicher Beruf im eigentlichen Sinne, den man so zusammenfassen kann, sondern der zeigt sich in ganz vielen Facetten. Von daher habe ich nicht so einen festen Beruf, den ich damit anstrebe, sondern eher, ich bin sehr offen, aber so dieses Miteinanderarbeiten und den Menschen die Musik näher bringen, ist so für mich das, was sich daraus kristallisiert hat.
Hattest du denn schon dann auch Gesangsunterricht oder auch Instrumentalunterricht?
Genau, also wenn man Musik als Hauptfach wählt, dann darf man oder muss man sich in Anführungsstrichen auf ein Instrument festlegen, das man komplett 6 Semester lang belegt. Das war bei mir der Gesang. Man hat dann zusätzlich noch die Möglichkeit, ein zweites Instrument zu lernen. Das ist aber nicht verpflichtend. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht, weil ich mich wirklich nur auf den Gesang konzentrieren wollte. Am Ende dieser 6 Semester hat man dann auch eine Gesangsprüfung, eine Abschlussprüfung. Und wenn man die gemeistert hat, dann ist man im Grunde, hat man eine abgeschlossene Gesangsausbildung. Das kann man natürlich nicht mit einem reinen Gesangsstudium vergleichen. Das ist nochmal eine ganz andere Welt, nochmal ganz anders auch technisch. Aber es ist eine abgeschlossene Gesangsausbildung, die ich damit habe.
Und hast du da technisch gesehen in alle möglichen Bereiche auch reingucken dürfen? Hast du da klassischen Gesang, Musical, Oper, weiß nicht, was es noch so gibt, Lied, Chanson?
Also natürlich innerhalb dessen, was meine Stimme auch einfach hergibt. Also ich habe jetzt nicht plötzlich angefangen, Heavy Metal zu singen und da irgendwie zu schauden. Das jetzt nicht, aber ich habe innerhalb meiner Gesangsausbildung Operetten gesungen, ich habe Musical gesungen, Sachen, die leicht in die Jazz-Richtung gingen, nicht jetzt richtig krassen Free Jazz oder so, aber schon so in diese jazzige Richtung. Und da wurde schon so ein bisschen ausprobiert, einfach um auch meine Stimme zu fördern. Also ich konnte, bevor ich diesen Gesangsunterricht hatte, ich hatte als Jugendliche schon mal Gesangsunterricht, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level gewesen und konnte vorher zum Beispiel eigentlich nur sehr leicht singen. Also ich habe immer meine Kopfstimme benutzt und meine Bruststimme war sehr unausgebildet und habe im letzten Semester mit meiner neuen Gesangslehrerin, die ich dann hatte, plötzlich gemerkt, oh, ich kann auch belten. Das steckt in mir, das wusste ich gar nicht. Und plötzlich entdeckte ich diesen Teil meiner Stimme noch, so kurz vor knapp. Das war natürlich auch eine tolle Erfahrung. Und genau, also da ging es wirklich in jede Richtung irgendwie und alles mal ausprobiert.
Das ist gerade spannend, weil ich habe mich jetzt, gerade wo du das erzählt hast, erinnert, als ich Gesangsunterricht hatte als Jugendliche, da konnte ich nur laut singen. Und sobald es leise wurde, ging der Ton weg. Und das war voll interessant, hat mich damals natürlich total geärgert, ne? Ich war da, keine Ahnung, 16 oder so und immer wenn es leise wurde, war halt plötzlich alles weg. Und das zu finden, wo da die Stütze ist und dass da trotzdem noch ein Ton rauskommt, so, das hat eine Weile gedauert und irgendwann war ich ganz stolz, dass es plötzlich da war, ja.
Ja, also ich hatte das auch ganz extrem mit meiner Range, also ich habe jetzt ungefähr eine Range von 3,5 Oktaven. Was ganz solide, ganz gut ist. So. Und ich habe mit 2 Oktaven angefangen und bin vor allem auch nach unten nochmal ein gutes Stück runtergegangen, wo auch meine Gesangslehrerin mir hinterher attestiert hat, das war schon immer da, weil Tiefe kann man sich sehr schlecht erarbeiten. Da ist irgendwann Schluss, weil die Stimmbänder nicht mehr mitmachen. Da geht es nicht tiefer, so, egal wie viel du trainierst. Das heißt, das war theoretisch schon immer da, aber man hat mir sehr früh in der Jugend attestiert, dass ich ein Sopran bin. Das heißt, ich habe mich darauf fokussiert, auch als Sopran zu singen. Ich kann aber durchaus auch in der Altstimme mithalten, nicht komplett bis nach ganz unten, aber ich kann schon ziemlich weit runter dafür, dass ich eigentlich mich im Sopran am wohlsten fühle. Und das wusste ich einfach nicht. Also ich habe unter meinen Limits gelebt, weil ich immer dachte, ja, da ist halt Schluss. Und auch nach oben war natürlich noch ordentlich was möglich, einfach durch Training. Und das ist schon, also da von 2 auf 3,5 Oktaven, das war schon auch ein gutes Stück Arbeit. So.
Ja, singen ist auch immer so eine mentale Geschichte, ne? Mit dem, ist ja auch was sehr Persönliches, wenn man mit seiner eigenen Stimme, seinem Körper arbeitet, den Muskeln, der Spannung, der Stimmung, dem Atem, was auch super persönlich ist. Man fühlt sich auch schnell dann ganz komisch oder schlecht, ne? Wenn irgendwas nicht funktioniert oder sich ungewohnt anfühlt und so. Also ja, das, ich kann sehr nachvollziehen, dass das Arbeit ist. Hast du dann während deines Studiums schon angefangen, auch eigene Songs zu schreiben oder war das vorher schon?
Das war vorher schon, wobei man sagen muss, also die Songs, die ich, also ich habe mit 19 angefangen zu studieren und ich habe mit 17 meinen ersten eigenen Song geschrieben, wo man sagen kann, das war wirklich ein Song, alles davor war nur irgendwie Gekritzel und so Kinderlieder, aber so mit 17 habe ich so den ersten eigenen Song geschrieben und wenn ich mir den heute anhöre, das kann ich heute nicht mehr wirklich als Song bezeichnen, so, also aufgrund meines kreativen Anspruchs, sage ich mal. Aber im Studium hat sich das auch nochmal deutlich gedreht, weil ich in der Zeit dann auch meine erste Beziehung beendet habe. Und das gibt halt einen kreativen Push, den man sich nicht, also den kann man nicht künstlich erzeugen. So, der kommt halt, weil der Liebeskummer kommt und der kommt, weil die ganzen Gefühle plötzlich sehr stark werden. Und das kannte ich halt vorher natürlich nicht, dadurch, dass es meine erste Beziehung war. Und dadurch hat einfach sehr viel, ich hatte sehr viel kreativen Input durch meine eigene Gefühlslage. Und dann ist man natürlich auch im Studium in dem Alter, wo man mehr Erfahrungen macht, die auch nicht so schön sind. Man verliert vielleicht einen Menschen oder man hat einen Rückschlag in beruflicher Hinsicht und so weiter. Man denkt viel über sich selber nach. Man entdeckt sich ja selber auch eigentlich erst mit Anfang 20 so richtig. Also man denkt so mit 18, man ist schon voll reif und dann merkt man so, oh nee, doch nicht.
Darf ich fragen, wie alt du heute bist?
Ich bin 29.
29,
genau.
Okay.
Genau, und dadurch gab es einfach viel mehr Input, den ich in Songs packen konnte. Und dadurch hat sich meine Art und Weise zu schreiben auch nochmal deutlich verändert im Studium und auch vor allem danach nochmal. Ich habe mich mehr damit beschäftigt, wie Schreiben eigentlich funktioniert. Und da hat mir mein Literaturstudium natürlich auch geholfen, also mein Nebenfach, weil ich mich stärker mit verschiedenen Arten zu Texten auseinandergesetzt habe, als ich es vorher getan habe. Und das hat natürlich auch den Horizont einfach erweitert.
Und du nutzt das Klavier, um Songs zu schreiben?
Im Normalfall schon. Also ich spiele auch, also ich spiele sowohl E-Piano als auch Ukulele nur sehr rudimentär. Aber es reicht zum Songschreiben. Aber ich habe auf dem E-Piano natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, weil ich wirklich jeden Akkord spielen kann, ohne dass ich dafür irgendwie mit meinen, also brauche halt trotzdem nur die drei Finger für die drei Töne, für die drei Grundtöne. Aber auf der Ukulele bin ich deutlich, nochmal deutlich beschränkter, was ich einfach an Möglichkeiten habe, weil ich nicht so viele Akkorde dort greifen kann. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil ich merke schon, wenn ich einen Song schreiben möchte, der etwas leichter klingen soll, dann kann das auf dem Klavier sehr schnell kippen, weil das Klavier doch immer etwas Tragendes hat und immer etwas Melancholisches ein bisschen auch und die Ukulele direkt was Leichtes reinbringt. Und dann fällt mir das manchmal leichter, wenn ich merke, okay, ich möchte aber eigentlich einen Song schreiben, der sehr leicht klingen soll und thematisch irgendwie auch ein bisschen fröhlicher ist, dann fällt es mir da manchmal leichter. Aber genau, normalerweise Klavier und normalerweise ist es auch so, dass ich quasi, ich habe irgendwas im Kopf, irgendeine Zeile oder ein Wort, das mich, also wo ich so direkt merke, so, das klingt cool. Also ich mag einfach Sachen, die auch spannend klingen, die eine Metapher aufmachen oder direkt so ein Bild im Kopf erzeugen. Und sobald das passiert, setze ich mich meistens direkt rüber ins Zimmer, wo mein E-Piano steht und versuche erstmal diese eine Zeile oder dieses Wort erstmal irgendwie melodisch einzufangen. Und dann schreibe ich meistens simultan mit den Akkorden auch den Text.
Woher weißt du, wann der Song fertig ist?
Also ich habe ein sehr schönes Ritual im Grunde, um zu entscheiden, dass er jetzt fertig ist. Also so richtig merken tue ich das, weil ich weiß, jetzt möchte ich ihn meinem Freund vorspielen. Und er ist immer der Erste, der meine Songs hört. Wenn ich weiß, jetzt möchte ich ihm den zeigen, das bedeutet, der Song ist fertig. Mhm. Und dann wird da auch bis auf wirklich Mikro-, Mini-Kleinigkeiten nichts mehr dran geändert. Also ich will von ihm auch gar nicht so viel Rückmeldung. Das ist gar nicht so wichtig für mich in dem Moment, sondern für mich ist viel, viel wichtiger, dass er es gehört hat. Und weil dadurch, dass er es gehört hat, ist es jetzt offiziell, dass dieser Song existiert. So, weil davor ist er so in meiner kleinen Welt.
Mhm. Ja, weil ja Kunst oder so hat ja auch immer was mit den Menschen zu tun, die sie konsumieren. Ne? Also so Musik in die Welt rausschallern, ja, ist auch schön, kann man auch für sich machen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das richtig Spannende ist erst, wenn jemand zuhört. Genau wie beim Theater, wenn jemand zusieht. Auf einmal fangen da Dinge an zu passieren, ne? Für die mir jetzt auch die Worte fehlen. Gibt er denn trotzdem Rückmeldung?
Ja, absolut. Aber er weiß auch, das habe ich ihm irgendwann mal mitgeteilt, dass meine Grenze ab dem Punkt ist, wenn er wirklich sagt, ihm gefällt es halt gar nicht heute. Also Text findet er wirklich irgendwie mäßig, dass er mir das nicht sagt. Nicht, weil ich es gar nicht hören möchte, sondern weil dieser erste Moment sehr vulnerabel ist. Und ich bin noch sehr verletzlich, in Anführungsstrichen. So dieses Musiker-Ego ist da sehr am Zittern. Er darf auf jeden Fall sagen, wenn er sagt so, ja, finde ich gut, aber könnte vielleicht in der Bridge oder so, da könnte man noch ein bisschen was feilen. Das ist in Ordnung, aber so pure, war jetzt nicht so meins, das könnte ich in dem Moment noch nicht ab.
Ja, verstehe.
So,
ja.
Weil ich dann einfach noch sehr verletzlich bin und ich es dann persönlich nehme, aber das noch nicht so, ich kann das da nicht filtern, dass das gar nicht
brauchst
um mich
erst
geht.
Ein bisschen Abstand dazu.
Genau, ich brauche selber einfach Abstand zum Song. Mhm. Und wenn er mir das eine Woche später sagt, dann kann ich auch sehen, so, ah ja, hast recht, da war der Text echt noch nicht so fein und da braucht es echt noch ein bisschen Arbeit. Aber so für den ersten Moment ist es nur bedingt kritikfähig. So, da. Aber das habe ich ihm auch einfach so mitgeteilt, weil ich gemerkt habe, okay, er möchte mir damit nicht irgendwie schaden oder mich kränken. Aber ich kann es in dem Moment nicht verarbeiten. Und da musste ich dann einfach eine Grenze für mich setzen. Und das ist völlig fein so.
Ja, ja, ist ja gut kommuniziert in dem Sinne.
Ja.
Wie kommst du denn auf die Inhalte deiner Songs? Sind das immer noch Begebenheiten aus deinem Leben?
Eigentlich schon. Also ich würde sagen, ich habe bisher einen Song geschrieben, der nicht autobiografisch ist. Aber da war das auch so festgelegt. Also den habe ich damals als Ghostwriterin für ein Ghostwriter-Projekt geschrieben. Das heißt, mir war vorher bewusst, ich schreibe das nicht für mich, sondern für jemand anderen. Und dann habe ich mich aus der Situation auch so ein bisschen rausgenommen, beziehungsweise mich versucht, in jemand anders hineinzuversetzen, weil es ging um Scheidung und ich bin nicht verheiratet. Das heißt, ich bin auch noch nicht geschieden. Von daher ist das eine Situation, die ich auch eigentlich nicht kenne, aber ich habe versucht, mich empathisch da hineinzuversetzen, wie sich das anfühlen kann. Aber im Normalfall schreibe ich komplett autobiografisch, weil es für mich so ein bisschen auch eine Therapie ist. Die Musik gibt mir halt keine direkte Antwort, aber sie hört mir zu. Und sie hört mir zu, ohne mich zu verurteilen. Und ich kann alles rausschreiben, auch die Dinge, die ich anderen vielleicht gar nicht sagen würde. Weil es gibt natürlich auch Songs, die hat noch nie jemand gehört. Die wird auch nie jemand hören. Die sind nur für mich, weil die so tief gehen, dass ich die gar nicht rauslassen möchte. Und das ist auch okay. Aber die Musik hat mir trotzdem zugehört. Und das ist was ganz Schönes, was für mich Musik schafft. Im Normalfall schreibe ich aber gerne für andere Menschen. Also im Sinne dessen, dass ich quasi meine Gefühle in einem Song jemand anderem damit zeige. Quasi, also ich habe schon Songs für meinen Freund natürlich geschrieben, aber auch für meine Schwester, für meine Mama, für meine beste Freundin, um denen irgendwie auch was Positives mitzugeben oder auch einfach Empathie mitzugeben, Mitgefühl. So nach dem Motto, ich sehe dich und ich spüre, wie es dir geht und ich kann dir gerade nicht anders helfen und deswegen mache ich es hiermit, indem ich dir zumindest mit meinen Songs zeige, ich bin da und ich höre zu.
Was für ein Liebesbeweis.
Ja.
Wunderschön. Ja. Also wow, ich wäre ja völlig sprachlos, wenn mir jemand ein Lied schreiben würde. Also für mich ist ja der Hammer.
Ich habe in einem Song mal tatsächlich das auch so geschrieben, also nicht ganz wortgenau, aber so, ich wollte früher immer gerne, dass es mal ein Liebeslied für mich gibt, also dass jemand für mich schreibt, bis ich gemerkt habe, dass ich diejenige bin, die Liebeslieder für die anderen schreibt. Und das ist einfach, das ist mein Platz.
Ja. Du musst dir selber eins schreiben.
Ja, vermutlich. Da bin ich noch nicht. Also ich habe es mal versucht, einen Song für mich selber zu schreiben, um mich auch aufzumuntern. Meistens switcht es eher in die andere Richtung. Also ich schreibe durchaus natürlich auch Songs über mich selber und über meine eigenen Gedanken und Gefühle über mich. Und das sind meistens eher die traurigen Gefühle, weil es einfach viel, viel leichter ist, über die zu schreiben. Also da fließt es nur so aus mir raus. Und ich finde, die Worte, die kommen zu mir und ich muss irgendwie gar nicht suchen. Und bei allem, was so mich selber aufbauen soll oder was auch irgendwie positiv über mich selber spricht, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich immer sehr schnell in diesem bisschen, es klingt jetzt auch ein bisschen schmalzig und es klingt auch ein bisschen, ich hebe mich gerade auf so ein Podest, wo ich gar nicht hin will und so. Mhm. Und da ist so, diese Hürde ist da deutlich höher.
Wie viel hast du denn jetzt schon so geschrieben? Wir hatten es ja vorhin von deinem ersten Song mit 17 oder so, aber seitdem ist ja auch einiges an Zeit vergangen. Was existiert denn alles von dir, wenn auch vielleicht noch nicht veröffentlicht?
Ja. Also wenn ich von allem ausgehe, was ich jemals geschrieben habe, würde ich sagen, habe ich so 50 Songs geschrieben. Wenn wir von dem ausgehen, wo ich sage, das ist etwas, das ich auch auf die Bühne bringen möchte und der Welt präsentieren möchte, dann würde ich so sagen, habe ich so 20 Songs. Weil es gibt einfach Songs, die habe ich, also die waren zu ihrer Zeit gut, aber die würde ich heute nicht mehr singen, weil sie nicht mehr zu mir passen und ich das nicht mehr fühle. Und ich finde es unfassbar wichtig, dass die Musik, die ich singe, die Musik, die ich spiele, dass die noch in mir drin ist und dass ich mich mit der gut fühle. Und da gibt es einfach Songs, die habe ich mit 20 geschrieben, das fühle ich einfach nicht mehr und dann spiele ich die auch nicht mehr. Aber im Moment würde ich sagen, habe ich so ein Repertoire von 15 bis 20 festen Songs, die ich gerne spiele und die ich auch alle noch sehr fühle.
Das wäre ja eigentlich schon genug für ein Album.
Ja, Absolut, also es ist ja auch der Plan. Ich möchte gerne dieses Jahr eine EP aufnehmen. Also es sind 6 Songs. Da habe ich mir quasi meine 6 Favorites ausgesucht. Also es ist quasi kein inhaltlich zusammenhängendes Album, was das werden soll, sondern eher so eine Art Vorstellung von mir. So, also du hörst dieses Album und hörst, aha, okay, das ist die Musik, die Sarah Hase macht. Das sind die Inhalte, die sie irgendwie vermitteln will, aber die haben Songs an sich, sind zum Teil 3-4 Jahre auseinander geschrieben, also die haben keinen inhaltlichen Bogen.
Ah ja.
So. Aber ich fand, dass das für das Debütalbum für mich genau sinnvoll ist, weil es verschiedene Facetten und verschiedene Epochen in Anführungsstrichen meines Lebens zeigt. Und da fand ich es sinnvoller, lieber verschiedene Sachen zu zeigen und mich so ein bisschen zu präsentieren, als jetzt da irgendwie so einen roten Faden zu haben.
Hast du irgendeine Art von Produzent oder Studio oder machst du dann alles alleine?
Nee, also da fehlen mir auf jeden Fall das technische Wissen für. Das würde ich nicht schaffen. Ich arbeite mit einer Produzentin zusammen, Nina Freckles, die ist auch hier aus Hannover, selber Musikerin und übt sich jetzt auch in der Produktion, hat ihr eigenes Debütalbum produziert und da sind wir dann eben zusammengekommen über eine dritte Person, die uns quasi miteinander connected hat. Jetzt sind wir so gerade in dieser Phase, wir haben so meine Songs schon mal alle aufgenommen, einmal roh und sie geht jetzt so das Arrangement an, guckt, was ist mit den Songs möglich, welche Instrumente brauchen wir dafür, schreibt schon mal Gitarren-Sounds, schreibt irgendwelche Melodien fürs Klavier und so weiter. Genau, in dieser Phase sind wir gerade und hoffentlich können wir dann im Frühjahr und im Frühling dann ins Studio gehen. Da mieten wir ein Studio an. Ich habe dann auch Musiker, die ich mir ranhole, die ich natürlich auch bezahle. Meine Produzentin kann durchaus mehrere Instrumente spielen, aber irgendwann ist man natürlich auch an seinen musikalischen Grenzen und sie sagt dann eben selber auch, dass es für sie schöner ist, wenn sie jemand anderen so ein bisschen auch anweisen kann und da sagen kann, so und so möchte ich es haben und das nicht alles selber machen muss. Genau, und dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr alle 6 Songs auch nach und nach veröffentlichen kann. Also ich werde sie nicht auf einmal veröffentlichen, sondern Stück für Stück. Und am Ende des Jahres habe ich dann hoffentlich quasi die komplette EP veröffentlicht.
Wow, große Pläne. Krass.
Ja.
Weil bisher ist ja, glaube ich, eine Single von dir released, ne? Riese heißt die, genau. Kann man sich auch anhören. Wie hast du dich denn jetzt vor, mit deiner Musik selbstständig zu machen? Oder hast du es schon gemacht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das für dich ist mit Hauptberuf oder Nebenberuf oder so irgendwie.
Genau, also ich bin seit August 2024 offiziell selbstständig. Mhm. Hab das also beim Finanzamt angemeldet und so weiter und so fort. Das ist sehr viel Schreibkram.
Papierkram, ja.
Ja. und mache das nebenberuflich. Also habe im Normalfall, im Moment bin ich gerade arbeitssuchend, aber im Normalfall habe ich einen Hauptjob, der mir meine Miete bezahlt regelmäßig und mit dem ich ein regelmäßiges Einkommen habe. Und die Musik verfolge ich dadurch nebenberuflich, weil ich diese finanzielle Sicherheit tatsächlich auch brauche. Also ich merke, dass das mir das eher schadet, wenn ich mich komplett darauf verlasse, weil ich die ganze Zeit darüber, also weil Musik ist einfach kein sicheres Einkommen. Du kannst nicht am Anfang des Monats sagen, ich werde am Ende des Monats so und so viel Geld damit verdient haben. Ja. Und mit dieser Unsicherheit kann ich nicht gut umgehen und das wiederum schlägt sich dann auf meine Kreativität und auf meine kreative Arbeit aus. Und das möchte ich nicht. Genau, deswegen nebenberuflich, ich mache ja auch viel Hochzeiten. Also das ist so.
Stimmt, da reden wir auch gleich noch drüber.
Ja, genau. Und das ist natürlich eine finanzielle Sache, die ist natürlich im Sommer halt da und im Winter nicht. Also das ist absolut saisonale Arbeit und ich kann mich darauf nicht verlassen und ich müsste im Sommer so viele Hochzeiten spielen, um damit auch über den Winter zu kommen. Das ist nicht drin.
Wie von so ein daher, Eichhörnchen.
genau. Und deswegen ist es für mich eher auf jeden Fall immer noch als Nebenjob zu betrachten. Aber es ist der schönste Nebenjob der Welt. Ich liebe ihn sehr.
Und er nimmt ja auch viel Platz ein, ne? Also
absolut.
Wenn du jetzt hier so erzählst, das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Hobby, ne? Sondern es ist halt schon ein richtiger Job.
Ja, und auch seit dieser offiziellen Selbstständigkeit ist es halt nochmal für mich vom Mindset natürlich auch was ganz anderes. Also weil ich wirklich gesagt habe, nein, ich mache das hier jetzt beruflich und ich kann offiziell, sage ich mal, sagen, das ist mein Beruf und nicht, ja, ich mache auch Musik. So, also das wird immer so ein bisschen belächelt dann, wenn man das sagt und dann sagt, ah ja, okay, die macht halt zu Hause ein bisschen. Und so kann ich sagen, nein, das ist mein Beruf.
Das ist dein Job, so. Ja. Live-Konzerte würde mich noch interessieren. Also wie, wann, wo trittst du so auf? Wie oft? Vor welchen Menschen?
Also was ich, seit ich in Hannover lebe, sehr genieße, sind Open Stages. Die sind natürlich nicht bezahlt, logischerweise, weil da kann ja jeder hinkommen und auf die Bühne kommen und meistens so 2 bis 3 Lieder präsentieren. Was ich daran einfach sehr genieße, ist dieser musikalische Austausch, weil man natürlich auch die anderen KünstlerInnen sieht, die ihre Kunst präsentieren, ob es jetzt Musik ist oder Theater oder Poetry Slam. Das finde ich einfach grundsätzlich vom Prinzip einfach sehr, sehr schön. Da durfte ich letztes oder vorletztes Jahr, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, vorletztes Jahr, also
Letztens, ja.
2024, genau, durfte ich da die Open Stage im Kulturpalast Linden zum Beispiel auch eröffnen. Habe also ein komplettes Set gespielt. Das war natürlich sehr schön. Das war auch mein erstes Solo-Konzert im Sinne dessen, dass ich wirklich nur meine Musik mache und nur meine Songs präsentiere. Das habe ich so vorher noch nie gemacht. Das war unfassbar aufregend und unfassbar schön für mich.
Für wie viele
Und
Leute war das? Also wie viel Publikum war da?
also der Kulturpalast ist ja eine relativ kleine Venue und ich glaube, wie viele Leute waren da? 30 bis 40 Menschen, so
No, ist aber
ungefähr.
schon.
Genau, also natürlich auch viel, viel Familie und Freunde, die haben sich auch
Ja.
alle für mich gefreut und sind auch alle gekommen und darüber habe ich mich auch einfach unfassbar gefreut, weil das einfach eine Wertschätzung ist, die man nicht vergleichen kann.
Ja.
Genau, und sonst, ich war letztes Jahr, habe ich auf der Fête de la Musique gespielt, am Schillerdenkmal und habe dort auch eben meine eigene Musik präsentiert, zusammen mit einem Gitarristen. Und ansonsten bin ich gerne im Winter zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten unterwegs, mache da Weihnachtsmusik, weil ich einfach Weihnachten sehr liebe und ich das miteinander gerne verbinde. Und ja, ansonsten auch alles, was Privatfeiern angeht, ne? Also es beschränkt sich eben nicht nur auf die Hochzeit. Ich mache Geburtstage, Taufen, von mir aus eine goldene Hochzeit. Also alles, was gefeiert werden kann, Firmenfeier, ist mir völlig Wumpe, solange meine Musik da reinpasst. Also das versuche ich natürlich immer mit den KlientInnen irgendwie zu besprechen. Passt das, was ich mache, da rein? Weil ich mache halt keine Unterhaltungsmusik im klassischen Sinne. Bei mir wird nicht getanzt. So, und das müssen die Leute
Ja,
halt
du
wissen.
machst jetzt nicht die
So,
Party, genau.
genau. Ich mache nicht die Party, sondern ich mache die Weinerei davor. Also bei mir werden die Taschentücher rausgeholt.
Ja,
Und
der
dafür,
emotionale Part, ja,
genau,
genau.
dafür bin ich super geeignet, aber das bespreche ich immer vorher, dass da niemand erwartet, dass bei mir halt irgendwie die Leute auf den Tischen tanzen. Guck mich auch immer um nach irgendwelchen Möglichkeiten, einfach zu spielen. Also jetzt im Sommer werde ich in Hildesheim die haben so Musik zur Marktzeit, heißt das, glaube ich. Da gibt es halt während des Marktes in der Kirche nebenan, gibt es dann immer ein kleines Konzert. Und da mache ich dann jetzt dieses Jahr auch mit. Und genau, versuche immer so Sachen einfach zu finden und mich da zu bewerben. Es ist natürlich immer, es gibt ganz viele Musiker, die sich bewerben, deswegen klappt es mal und mal klappt es nicht. Und wenn das mit meinem Album so klappt, wie das alles in meinem Kopf geplant ist, dann würde ich natürlich Ende des Jahres auch ein Release-Konzert dann geben, wenn quasi die letzte Single davon erscheint, dass ich dann einmal so ein Konzert gebe, wo ich dann das ganze Album präsentiere. Und das würde ich wahrscheinlich dann auch wieder im Kulturpalast Linden machen, weil das so ein bisschen mein Startpunkt war und ich mich einfach auch mit dem Martin, der die Open Stage immer macht, super verstehe. Das ist so ein lieber Mensch und der hat direkt gesagt, ja, also wenn du fertig bist, dann machst du es bei uns. So, dein Release, ne? Und ich
Wie
war so,
lieb.
machen wir. Ne? Der ist sehr, sehr supportive für alle und das ist einfach ein ganz, ganz kostbarer Mensch und deswegen wäre es mir eine Ehre, wenn ich da dann mein Release-Konzert geben kann.
Schön. Du bist seit 10 Jahren schon Hochzeitssängerin. Wie läuft das denn ab, wenn man dich buchen möchte? Also, du hast jetzt gerade schon erwähnt, man spricht mit dir natürlich über die Liedauswahl und du möchtest auch gerne eigene Songs irgendwie unterbringen. Was muss man da noch so mit dir dann klären? Oder du mit denen vielleicht auch.
Also grundsätzlich, bisher geht sehr, sehr viel über Mundpropaganda, also um überhaupt quasi auf mich aufmerksam zu werden. Also natürlich auch Instagram und Facebook, aber viel einfach von Leuten, die mich auf anderen Hochzeiten gehört haben und dann sagen, wir heiraten auch diesen Sommer, magst du zu uns auch kommen? Oder auf Taufen oder so. Also einfach, dass sie mich quasi gehört haben und dadurch auf mich aufmerksam werden. Das ist meistens der Grund, warum ich gebucht werde, was ein sehr schöner Grund ist, weil das bedeutet, dass sie mich ja schon gehört haben und quasi schon davon überzeugt sind, dass ich das für sie machen soll. Dann arbeite ich im Moment gerade mit meinem Partner an einer Website für mich, also dass ich jetzt auch eine offizielle Website habe, über die man mich dann auch buchen kann, wo einerseits eben meine Dienste als Eventsängerin angeboten werden, aber auch meine private Musik eben drauf erscheint. einfach um eine Präsenz zu haben, die nochmal so richtig in Anführungsstrichen offiziell ist, weil eben viel im Moment über Facebook funktioniert. Aber man muss sagen, dass Facebook auch der aktuelle meiste Weg ist. Also viele Paare suchen auf Facebook nach oder auf Facebook oder auf Instagram nach MusikerInnen oder auch nach anderen DienstleisterInnen im Hochzeitssegment. Und das funktioniert natürlich gut, weil ich da Videos habe und die können sich meine Videos anhören und die können schon mal direkt hören, ist das jetzt was für uns.
Man kriegt sehr schnell einen Eindruck auf Social Media.
Absolut, ja. Genau. Und deswegen versuche ich auch zum Beispiel auf meiner offiziellen Instagram-Seite eben auch Songs zu veröffentlichen, die in diese Richtung gehen, also die eher so Liebeslieder sind, damit die Paare sich auch davon einen Eindruck machen können. Dann werde ich im Normalfall entweder eben per Mail oder per Instagram angeschrieben und wir machen einen Termin aus, wo wir dann einen Zoom-Call haben oder einen Video-Call, weil ich es immer schön finde, wenn ich die Paare einmal vor der Hochzeit gesehen habe. Das war vor Corona, habe ich das zum Teil noch persönlich gemacht. Jetzt ist das einfach terminlich schwierig, das jedes Mal irgendwie persönlich zu machen. Aber per Zoom ist das immer super, weil ich die einfach, die haben mich gesehen, ich habe die einmal gesehen, wir wissen, wer wir voreinander sind. Weil ich hatte das auch schon mal auf einer Hochzeit, wo ich nicht wusste, wie der Bräutigam aussieht. Und wenn da alle Männer im Anzug kommen, dann sehen die für mich halt alle gleich aus. Das ist... Ja. Und das ist schwierig, genau. Und es ist schwierig, wenn ich dann fragen muss, so, wer heiratet denn hier eigentlich?
Ja, super. Mhm.
Weil meistens kommuniziere ich per Instagram oder per WhatsApp dann mit den Bräuten. Das ist eigentlich üblich. Also seltenst kommuniziere ich mit den Männern. Von daher habe ich zu denen meistens noch weniger Kontakt, weil ich ja von den Frauen meistens das Profilbild immerhin sehe. Und deswegen ist der Zoom-Call immer super, um da auch einfach nochmal zu klären, was stellt ihr euch vor, was möchtet ihr? Also ich begleite ja im Normalfall eigentlich immer die Trauung, also entweder in der Kirche oder bei einer freien Trauung, oft ja auch draußen. Und manchmal gegebenenfalls noch den Sektempfang, dass ich da auch nochmal Musik mache, so als Hintergrundmusik. Da bespreche ich dann eben, was wünscht ihr euch? Welche Vorstellungen habt ihr? Habt ihr vielleicht schon Songs, die gesetzt sind? Braucht ihr vielleicht auch mehr Unterstützung? Also ich habe immer auch eine Playlist auf Spotify, die ich meinen Brautpaaren zur Verfügung stelle, auf denen alle Songs sind, die ich ihnen empfehlen würde, die ich schön finde, die ich auch schon gesungen habe. Aber es ist nie ein Problem, wenn sie sagen, wir haben aber noch den Song von der und der Künstlerin, den hätten wir gerne. Ich studiere alles ein, was im Bereich meines Möglichen liegt. Also wo natürlich bei mir Schluss ist, ist, ich singe nichts, was politisch ist. Ich singe nichts, mit dem ich mich moralisch nicht, was ich moralisch nicht vertreten kann. So, und es gibt natürlich Grenzen insofern, dass ich sage, ihr wünscht euch jetzt einen Song von Metallica und ich kann euch den singen, aber ich werde halt nicht wie Metallica klingen.
Ja. So.
Also ich singe den dann auch, wenn sie sich den wünschen, aber ich versuche immer den Leuten
halt
klarzumachen,
was anderes dann,
es wird nicht so klingen, wie ihr es kennt, weil ich klinge natürlich schon mal anders. Genau, und dann geht es oft darin, dass die Brautpaare sich was wünschen und dann mache ich den, wenn gewünscht, auch eine kleine Aufnahme mit dem Handy einfach schnell, damit sie sich vorstellen können, wie es in meiner Stimme klingt. Manche Brautpaare wollen das auch gar nicht, die wollen sich komplett überraschen lassen, das ist immer unterschiedlich. Und genau, dann wird ein Vertrag unterschrieben, den ich denen zuschicke und dann sehen wir uns eigentlich quasi das nächste Mal dann direkt an der Hochzeit. Da bin ich inzwischen auch sehr routiniert. Ich weiß genau, wie viel früher ich da sein muss, was ich als erstes aufbaue und so weiter und so fort. Hol mir immer Hilfe von starken Menschen, die mir schleppen müssen, weil mein Klavier
hast
ist sehr
schwer.
Hast
du dein Keyboard dabei? Oder? Ah, okay, du bringst auch ein Instrument dann mit.
Mhm. Ich habe immer mein E-Piano dabei, manchmal auch meine Ukulele, wenn das zum Song passt. Und das nehme ich alles mit, habe natürlich auch meine Box dabei, also mein Verstärker, mein Mikrofon. Und das ist natürlich alles ganz schön viel Gepretsche. Ich bin auch froh, dass ich ein Auto habe, weil sonst wäre das nicht möglich mit dem Klavier, weil mein E-Piano wiegt alleine schon 11 Kilo. Und das ist jetzt nicht unfassbar schwer, aber wenn man sich vorstellt, dass das halt 1,30 lang ist, dann sind 11 Kilo doch schwer. Also weil es einfach so unfassbar sperrig ist. Und da freue ich mich immer schon, wenn ich Gäste vor der Hochzeit sehe, die schon ein bisschen früher da sind, dann kann ich die immer einmal kurz anticken und sagen, könnt ihr mir mal kurz helfen? Und sind immer alle sehr, sehr hilfsbereit. Genau, und da bin ich aber sehr routiniert inzwischen, dass ich das sehr effektiv aufbaue und da gut vorankomme und dann auch rechtzeitig einen Soundcheck machen kann, bevor die meisten Gäste da sind, weil ich möchte natürlich auch den Gästen so ein bisschen den Überraschungsmoment nicht klauen, weil das natürlich eine andere Emotionalität ist, wenn die mich zum ersten Mal hören. Wenn die Braut reinkommt, also ich habe oft die Ehre, den Einzug besingen zu dürfen und das ist natürlich einfach ein emotional hochintensiver Moment und dann ist es schön, wenn mich noch keiner vorher gehört hat. Und deswegen bin ich aber auch immer sehr früh am Ort, am Veranstaltungsort, damit halt ich wirklich genügend Zeit habe und mich noch keiner hören kann und ich da wirklich so diesen perfekten Moment abpassen kann.
Ich hatte auf Instagram bei dir so ein schönes, ja fast schon ein Sketch gesehen, wo du dich drüber lustig machst, dass manchmal Menschen dich anfragen, ja, könntest du vielleicht auf meiner Hochzeit singen? Könntest du das umsonst machen? Weil du machst es ja, weil es dir Spaß macht, nicht? Ich habe mich da sehr wiedergefunden, weil ich mache ja Theater, spiele auch Kindertheater und gerade Kindertheater ist immer was so ein bisschen abwertend betrachtet wird, als nicht ganz so wertvoll wie Erwachsenentheater. Und da hatte ich auch schon so meine Erfahrungen mit, ja, wir haben da so 5 Jugendliche, könntest du mit denen 3 Tage was einstudieren und dann spielt ihr das da irgendwie vor und ach so, nee, Gage, nee, haben wir nicht, aber kriegst was zu essen. So, man kann nicht immer den Leuten böse sein, weil manchmal wissen es die Leute wirklich nicht besser, aber es braucht da echt die Aufklärungsarbeit. Es ist ein Job, es ist Arbeit, es ist Aufwand, Zeit. Man muss dafür teilweise studiert haben, hast du ja auch. Man braucht Vorbereitung, man braucht Equipment, ja, das kostet ja alles was, Spritgeld und so weiter. Und man kann dann nicht einfach nur sagen, ja, du machst es doch, weil es dir Spaß macht.
Ja, ich mag das auch gar nicht. Und ich bin da auch inzwischen ein bisschen dünnhäutig geworden, aufgrund der Ausbildung, die ich genossen habe. Weil vorher konnte ich das immer noch so ein bisschen verstehen. Da war es halt wirklich mehr ein Hobby als ein Beruf. Aber inzwischen, ich hab eine 3-jährige Gesangsausbildung gemacht. Ich habe studiert. Ich habe 10 Jahre Arbeitserfahrung in diesem Bereich. Und das würde man mit einem Handwerker auch nicht machen.
Ja.
Also niemand würde zum Klempner sagen, naja, aber sie haben sich den Job ja ausgesucht, sie machen das ja offensichtlich gerne, dann können wir es ja auch vielleicht für 30 Euro machen, statt 80,
ich mache Ihnen auch einen Kaffee.
Also, genau, also ne, ich habe auch für sie extra vorher die Toilette geputzt, das muss doch reichen. So, das würde halt mit keinem anderen Beruf, außer in der Kultur- bzw. Kunstbranche, würde man das machen. Weil man immer versteht, dass das ein Beruf ist. Und ich versuche dann den Leuten immer zu sagen, ja, aber wollen wir nicht alle einen Beruf, der uns Spaß macht? Also ist, dass es mir Spaß macht, das Ausschlusskriterium dafür, dass es ein Beruf ist, das wäre ja traurig, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass niemand an seinem Beruf Spaß haben darf. Und natürlich gibt es Jobs auf dieser Welt, die keinen Spaß machen und die trotzdem gemacht werden müssen. Aber ich habe das Privileg, einen Job ausführen zu dürfen, der meine Berufung ist, so, und der die Liebe meines Lebens ist. Und das ist ja was Schönes, aber es wird dann oft eher als was Negatives dargestellt oder als etwas, das dadurch irgendwie die Validierung verringert. Und das finde ich unfassbar schade. Aber ich versuche natürlich, empathisch auf die Menschen zuzugehen. Also auch wenn mich das ein bisschen trifft, halte ich das den Menschen dann nicht vor, sondern ich versuche es ihnen zu erklären und eben auch mit solchen Beispielen zu erklären, um einfach so ein bisschen die Feinfühligkeit dafür zu erhöhen. Und genau, ich erinnere mich sehr gut an das Video und ich habe das gemacht, weil das einfach ein grundsätzlicher Trend auf TikTok war und habe dann gemerkt, so ja, da kann ich sehr gut mit relaten innerhalb meines Kosmos, wenn ich weiß, das ist zum Beispiel eine Benefizveranstaltung und das ist für den guten Zweck, dann nehme ich natürlich eine andere Gage, als ich sie nehmen würde für ein Projekt, das mich einfach grundsätzlich bezahlt. So, wo die auch Einnahmen generieren, wo die mit Gewinn generieren, dann ist es ein Unterschied. So, das ist auch immer ganz wichtig, dass ich finde, dass das viele Menschen nicht verstehen, dass meine Preise sind ja nicht in Stein gemeißelt. Aber was ich zum Beispiel viel erfahren habe, ist gar nicht von den Brautpaaren beispielsweise, weil man muss natürlich sagen, Hochzeiten sind eine teure Angelegenheit. Die Brautpaare sind meistens nicht diejenigen, die das kritisieren, die Gage, die ich quasi voraussetze, sondern eher die Gäste oder Menschen, die komplett außerhalb dieser Konversation eigentlich stattfinden, also die gar nichts mit dieser Hochzeit zu tun haben, sondern nur hören, was ich für eine Hochzeit nehme und dann sagen, ja, also das, so einen Stundenlohn hätte ich ja auch gerne mal. Und dann rolle ich immer schon gerne mit den Augen, weil ich den Menschen dann gerne vorhalte, wie viel Arbeitszeit eigentlich in einer Hochzeit steckt. Und was das für mich finanziell quasi am Ende bedeutet, was ich dabei am Gewinn in Anführungsstrichen raus habe. Und dann wird der Mund geht immer weiter zu von der Empörung. So, wenn ich dann mal so runterbreche, was es eben bedeutet, diesen Job auszuführen. Und
Das meine ich, es liegt oft nicht an irgendeiner Boshaftigkeit, sondern einfach an Unwissenheit.
Genau, also weil es natürlich auch einfach nicht in deren Lebensrealität stattfindet, wenn sie nicht selber Teil dieser Branche sind. Aber was du gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr schön. Dieser Bereich zwischen Hochkultur, der sogenannten Hochkultur und dem, was sich da drunter angeblich befindet.
Ja.
Wie es beim Theater zum Beispiel ist. Es gibt, also die Leute machen einen Unterschied zwischen dem Staatstheater und dem Kindertheater, was in einem Freizeitheim stattfindet. Was ich unfassbar schade finde, weil ich es viel wichtiger finde, welchen Impact ein Projekt oder eine Arbeit hat, als das, was offiziell die Hochkultur definiert. Und ich als Popsängerin bin ja auch nicht Teil der Hochkultur. Also das wäre ich, wenn ich, vielleicht wenn ich Jazz machen würde, aber vor allem, wenn ich klassische Musik machen würde. Aber ich mache nur Pop. Und der Pop hat ja sowieso so ein sehr vorurteilsbelastetes Image. Also es wird immer gern gesagt, das ist sehr generisch und Pop kann ja jeder. Und deswegen habe ich auch sehr lange mich selber dagegen gesträubt, zu sagen, dass ich Pop mache oder dass ich Popmusik cover vor allem. Also das, was ich selber mache, würde ich eher als German Folk bezeichnen und als Singer-Songwriter. Das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Aber das hat gar nichts mit einer Abgrenzung hin zum Pop zu tun, sondern einfach, um es stärker zu definieren. Aber wenn ich cover, dann cover ich immer Popmusik im Grunde. Und ich finde das überhaupt nicht dramatisch und ich liebe es, Popmusik zu hören und auch sie zu rezipieren, aber auch sie eben, also dem Publikum zu zeigen. Und ich finde, das hat was ganz viel Schönes, aber trotzdem ist da immer so dieses Vorurteil, ja, das kann halt jeder. So. Mhm. Hättest du was Gutes gekonnt, hättest du halt ein richtiges Genre dir ausgesucht.
Oh je. Yeah. Mit was man da alles so zu kämpfen hat, ne? Ich habe mich auch gerade erinnert an einen Schauspielkollegen, der immer recht schnippisch reagiert, wenn er gefragt wird, machen Sie das eigentlich professionell? Ist das Ihr Beruf oder machen Sie das amateurmäßig? Und dann guckt er sie halt immer an und sagt sowas wie, was glauben Sie denn? Was haben Sie denn für einen Eindruck? Ja, ich fand es schon sehr professionell. Ja, dann haben Sie es ja schon.
Ja.
So, ja, das ist mein Beruf. Ich mache das professionell. Ich habe das studiert.
Ja, total. Einerseits finde ich es irgendwie fast auch schade, dass quasi meine Selbstständigkeit, die ich quasi einfach nur beim Finanzamt angemeldet habe. Also das hat ja an meiner Arbeit nichts verändert per se, außer dass ich jetzt halt dafür Abgaben zahlen muss und ich muss eine Steuererklärung machen. Aber inhaltlich hat das an meiner Arbeit nichts verändert und trotzdem ist es für die Menschen ein Beweis, dass das mein Beruf sein darf.
Ah, so. Weil du jetzt beim Finanzamt warst.
Genau, ja, gut, weil das, okay. Ich zahle dafür jetzt Steuern. So. Und jetzt ist es richtig.
Guter deutscher
und
Bürger.
Genau. Wir sind da sehr deutsch. Wir brauchen diese Regelung. Erst wenn du dafür Steuern zahlst, ist das auch ein Beruf, habe ich das Gefühl manchmal. Und das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, der Inhalt meiner Arbeit hat sich seitdem nicht verändert. Ich kann es aber insofern verstehen, dass dieser Übergang zwischen das ist mein Beruf und das ist mein Hobby natürlich auch sehr schleichend ist. Also ich kann nicht festmachen, wann das bei mir offiziell im Gefühl von innen heraus kein Hobby mehr war, sondern das war jetzt mein Beruf. Das kann ich nicht sagen. Das hat sich entwickelt. So, und zwar auch über mehrere Jahre.
Und es ist ja auch kein geschützter Beruf, weil jeder darf sich Sängerin nennen, jeder darf sich Schauspieler nennen. Und ich kenne halt auch Menschen, die sich professionelle Sängerin nennen und dann singen sie und man denkt so, da trifft aber nicht jeder Ton, ne?
Ja.
Also das ist halt wahrscheinlich auch das Problem, wenn man dann das sieht und denkt, das ist professionell, dann hat man ja auch ein etwas schräges Bild von diesem Job. Ja.
Ja, zumal es natürlich auch so ist, also wenn ich Menschen sage, dass ich professionell ausgebildete Sängerin bin, dann ändert sich auch das Erwartungsbild, weswegen ich das nicht unbedingt am Anfang immer sage, weil das Erwartungsbild nicht das ist, was es eigentlich sein sollte, weil oft ist das Erwartungsbild, dass ich jetzt jedes Genre bedienen kann und jeden Ton dieser Welt treffen kann und irgendwie ein Genie in Musiktheorie bin. So, und ich mir denke, aber das ist nicht gleichzusetzen damit. Ich habe eine Pop-Ausbildung. Du kannst von mir nicht grundsätzlich jetzt erwarten, dass ich dir eine Operette singe oder ein Chanson oder ein Jazzstück. Weil das ist nicht das, was ich, oder Metallica, das ist nicht das, was ich gelernt habe. Und deswegen versuche ich das nicht immer am Anfang zu erwähnen, weil das die Erwartungshaltung ändert und dadurch potenziell natürlich in Anführungsstrichen zur Enttäuschung führt, die natürlich völlig unnötig ist, weil es gibt Menschen, die können sehr gut Jazz singen und dann ist das auch wunderschön, wenn die das machen, aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Hätte ich das gelernt, wäre es, es könnte ich das bedienen, aber ich habe es in dem Fall nicht wirklich gelernt, sondern ich habe Popmusik gelernt und das ist einfach ein Unterschied.
Voll wichtiges Thema, sehr spannend. Wir haben jetzt schon ein paar Mal auch Instagram erwähnt. Das war auch so meine Quelle hier für unser Gespräch, weil da bist du sehr aktiv. Du machst da verschiedene Videos und auch Aufnahmen. Also man kann dich da auch viel singen hören und nimmst auch die Leute mit so ein bisschen hinter die Kulissen. Man kann dir zum Beispiel mal bei einem Style-Shooting folgen, so weil du da den ganzen Tag mal unterwegs gewesen bist oder hast mal irgendwo Vocals eingesungen für einen anderen Künstler und so. Also man kann da sehr einen schönen Einblick auch in deine Arbeitswelt so kriegen. Ist das was, was du gerne machst oder setzt es dich auch unter Druck? Weil Instagram, Social Media ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne?
Also es ist beides auf jeden Fall. Also ich habe ja Videos sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Da mache ich auch eben durchaus viel Content. Auch viel Musikcontent, aber auch durchaus mal privaten Content in Anführungsstrichen. Also auch mal Sachen, die einfach nichts mit Musik zu tun haben. Und man muss natürlich sagen, dass inzwischen die Ansprüche an einen Musiker oder eine Musikerin inzwischen auch sind, du musst auch dein eigener Social Media Manager sein. Vor allem, wenn du eben noch nicht keine große Reichweite hast, weil dann kannst du dir irgendwann jemanden leisten, der das für dich macht. Aber davor musst du das selber können. Und du kannst natürlich sagen, ich ziehe mich aus diesem System raus und ich mache da nicht mit. Aber das bedeutet auch, dass du weniger Sichtbarkeit hast und auch oft weniger Reichweite erzielen kannst. Das heißt, man muss sich wohl oder übel damit auseinandersetzen, aber ich bin privat auch einfach interessiert an Social Media. Also ich mache das zum Teil auch beruflich, also nebenberuflich so ein bisschen, manchmal für einzelne Brands oder auch Vereine. Ich mache das zum Beispiel auch ehrenamtlich für eine Kirchenregion, dass ich da beim Social Media ein bisschen mithelfe und so. Das heißt, ich bin grundsätzlich einfach auch interessiert an Video und Videoschnitt, an Audiobearbeitung und so weiter und so fort im Bereich meines Möglichen. Von daher macht es mir grundsätzlich Spaß, Videos zu erstellen und mir auch vorher zu überlegen, in welche Richtung soll das gehen, wie möchte ich das aufarbeiten. Ich habe ja jetzt beispielsweise zur letzten Weihnachtszeit eine Art Adventskalender gemacht mit jedem Tag einem Weihnachtslied und habe dafür auch vorher so eine Art Adventskalendertürchen erstellt, das sich immer öffnet und dahinter ist dann mein Video und so. Und da fuchse ich mich total gerne rein, auch in Dinge, die nicht eigentlich bis zu dem Punkt im Bereich meiner Kompetenz lagen. So, und versuche dann, mir das anzueignen, weil ich auf was Bestimmtes hinaus will, weil ich ein Bild im Kopf habe und das möchte ich umsetzen. Das mache ich schon sehr gerne, aber es entsteht natürlich vor allem der Druck der Häufigkeit. Also, man sagt im Normalfall Social Media, wenn man das wirklich machen will und man möchte da ein bisschen Reichweite mit generieren, muss man ein Video am Tag posten. Das schaffe ich noch nicht,
Das ist der
so, weil mir
Hammer,
da die
ja.
Kraft fehlt. Also Kraft im Sinne von auch einfach, du musst dich halt hinstellen, du musst erstmal schon irgendwie was Relevantes drehen, aber dann musst du es ja auch noch schneiden, dann musst du es noch irgendwie dir was, einen Text dazu überlegen, dann musst du es zur richtigen Zeit posten und so weiter und so fort.
Und wenn das online ist, musst du dich eigentlich schon ums nächste wieder kümmern, ne?
Genau, so. Und was mir zum Beispiel hilft, ist, Videos im Vorhinein quasi vorzuproduzieren, also mehrere Videos an einem Tag zu machen und die dann über eine Woche verteilt zu posten, weil ich dadurch nicht jeden Tag daran denken muss. Allgemein fällt es mir in meinem Leben oft schwer, eine Regelmäßigkeit in Dinge zu bekommen. Und das ist bei Social Media eben genauso. Und es entsteht natürlich auch der Druck, dass wenn man mal ein Video hat, was ganz gute Klicks hat und ganz gut angekommen ist, dass das nächste wieder daran kommt. Und das kommt es eben oft nicht, weil der Algorithmus einfach auch nicht logisch manchmal funktioniert und manchmal auch ein bisschen unfair ist. Und irgendwie für ein Video, für das man 10 Sekunden gebraucht hat, kriegst du mehrere tausend Streams oder mehrere tausend Klicks und für ein Video, in das du 2 Stunden investiert hast oder 3, 4 Stunden, das kriegt 500 Klicks. Und dann ist natürlich so die Enttäuschung ist da oft auch sehr groß.
Das ist sehr gefährlich, dass man sich da nicht
Ja.
in irgendwas reinsteigert, ja.
Genau, absolut. Und da hilft es mir dann halt zum Beispiel auch immer einfach mit meinem Partner drüber zu sprechen, ihm auch einfach zu sagen, ey, das frustriert mich gerade total. Ich habe in dieses Video Arbeit gesteckt und es kommt nicht an. Und dann sagt er auch immer so, hey, aber es kann einfach sein, dass, also so funktionieren ja Algorithmen, dass die bestimmten Followern und Nicht-Followern vorgeschlagen wird, dein Video. Und wenn die halt nicht genügend damit interagieren, dann wird es einfach keinen Menschen mehr ausgestrahlt. So, das heißt, wenn ich die falschen 10 Testpersonen erwische, die durch Zufall ermittelt werden, dann kommt das Video einfach nicht an. Das heißt nicht, dass das Video schlecht ist, sondern dass der Algorithmus gerade gegen mich gearbeitet hat. Und da bin ich machtlos gegen. Und da irgendwie so, das so zu verinnerlichen, das hat mir einfach geholfen, da so ein bisschen den Stress rauszunehmen.
Aber du bist quasi in dem Sinne darauf angewiesen, weil du auch über Instagram gefunden und auch gebucht wirst, ne? So habe ich dich jetzt verstanden. Weil, also für mich ist es so, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten eher aus Instagram zurückgezogen, nicht mit diesem Podcast, aber mit meinen Theaterprojekten, weil ich einfach auch gemerkt habe, mir bringt es nichts. Also egal, wie viel jetzt meine Videos oder Posts geklickt werden, ich kriege keine Aufträge darüber. Leute gucken sich meine Webseite an. Und dafür muss ich nichts machen, außer ab und zu mal schauen, dass die Termine noch aktuell sind. Ach, wie schön, Stress weg, ja. Aber ich verstehe natürlich, wenn das für dich ein ganz wichtiger Bestandteil deines Jobs ist, dann musst du dich ja mit diesem ganzen Kack, Entschuldigung, auseinandersetzen.
Ja, absolut. Also im Grunde hat man eigentlich als Musikerin keine Wahl, wenn man so, also man hat natürlich immer eine Wahl, aber so richtig hat man keine Wahl, weil sowas, wenn man sich für irgendwelche Projekte bewirbt, die vielleicht irgendwie, das ist ein Konzert aus 5 MusikerInnen und man bewirbt sich für einen dieser 5 Plätze, dann ist es natürlich super, wenn die auf dein Instagram gehen können und sehen, was du machst. Da geht es gar nicht, also bei Gott sei Dank geht es bei vielen Projekten gar nicht jetzt um Followerzahlen oder so, sondern einfach, was macht sie inhaltlich? Wie präsentiert sie sich? Was ist so die Message, die sie vermitteln will? Und das ist natürlich, alleine dafür ist es wichtig. Aber es ist auch eben wichtig, ich bin auch mit ganz vielen DienstleisterInnen connected über Instagram. Das heißt, da ist es zum Beispiel auch super, mit denen in Kontakt zu bleiben, weil wenn es eine Hochzeitsplanerin gibt, die eine Musikerin sucht, dann packt sie das in ihre Story. Macht damit einen Suchaufruf und ich kann darauf reagieren und sagen, hi, ich habe an dem
Ah,
Tag Zeit.
okay. Das ist wie eine kleine Jobbörse
Genau,
eigentlich, ja.
natürlich. Und für Privatleute, die mich buchen, ist es eben auch super, weil sie eben direkten Eindruck von mir haben. Das ist auch der Grund, warum ich versuche, meine Reels zum Beispiel auf Instagram so natürlich wie möglich zu gestalten, also nicht zu viel Tamtam damit zu machen. Ich könnte das alles noch professioneller machen, auch vom Sound und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass es den Menschen fast besser gefällt, wenn sie merken, okay, die hat das jetzt nur mit dem Handy und mit einem Standardmikrofon aufgenommen und jetzt hier nicht, ist dafür nicht ins Studio gegangen, um das aufzunehmen. Und dafür ist es natürlich auch super wichtig. Und es hilft einfach, meine Musik zu vermarkten, auch mit meiner Persönlichkeit. Weil, was man natürlich sagen muss, die Musik, die ich mache als Singer-Songwriterin, ist etwas sehr Persönliches. Und wenn die Menschen mich dahinter aber nicht kennenlernen, dann können sie keine. Also dann können sie schlechter eine Verbindung zu meiner Musik aufbauen. Weil oft gibt es ja Songs, den hörst du und du merkst, oh, das macht gerade mit mir was, weil ich selber dazu eine Geschichte finde. Aber das passiert nicht bei jedem Song. Und wenn du dann aber mich als Menschen auch irgendwie schon vermeintlich kennst über Instagram, dann kannst du über mich die Verbindung zu dem Song aufbauen. Und das ist natürlich etwas, das auch sehr, sehr wichtig ist. Und nicht ohne Grund ist es ja zum Beispiel auf Konzerten so, dass ich, wenn ich meine eigenen Lieder spiele, auch immer ein bisschen was zu meinen Songs erzähle, um einfach eine persönliche Verbindung zu mir aufzubauen, zu Sarah, damit die Leute das besser verstehen, was ich danach im Anschluss singe. Das ist auf Instagram eben genauso. Also ich versuche den Menschen über Instagram, was natürlich immer bedeutet, dass es irgendwo auch unauthentisch ist, weil es ist ein gestelltes Video. Ich nehme dieses Video mehrfach auf und ich schneide dieses Video und ich nehme die Sachen raus, die ich doof finde. Und trotzdem versuche ich so real wie möglich zu bleiben in den Videos, um den Leuten so ein bisschen von mir zu zeigen.
Was mich noch interessieren würde, ist, nimmst du weiterhin Gesangsunterricht in irgendeiner Form oder sagst du, du bist fertig?
Also fertig bin ich auf jeden Fall nicht. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und nach unten nicht mehr ganz so viel, rangemäßig. Aber da ist noch Luft nach oben und vor allem würde ich super, super gerne noch mehr daran arbeiten, meine Belting-Stimme zu verfeinern, weil im Moment, ich habe sie zwar entdeckt, aber ich nutze sie noch nicht so häufig, aufgrund dessen, dass ich wirklich merke, okay, also wenn ich das zu lange mache, dann geht es echt bei mir noch auf die Stimme und ich habe noch nicht genau gelernt, wie ich mit ihr sinnvoll umgehe. Und das würde ich gerne irgendwann nochmal angehen, aber im Moment ist das finanziell auch einfach nicht möglich. Also Gesangsunterricht ist einfach auch sehr teuer. Vor allem, wenn man ihn wirklich professionell haben will. Und ich bin auf einem Level, wo ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt nicht bei einer Studentin anfragen, dass sie mir Gesangsunterricht gibt, weil sie auf demselben Level im Moment ist wie ich. Genau, also ich muss mir schon jemanden suchen, der deutlich mehr drauf hat als ich quasi, sowohl in seine eigene Theorie als auch stimmlich, weil ich brauche sehr viel auch jemanden, der mir das zeigt, also vormacht. Ich bin nicht so der, also gerade bei Gesangsunterricht, ich brauche es schon sehr bildlich. Und mir hilft es, wenn dann mein Gesangslehrer oder meine Gesangslehrerin mir auch das quasi zeigen kann an sich selbst, damit ich es verstehe. Das hilft mir immer unfassbar. Und da ist natürlich Da muss ich schon in eine sehr hohe Profession gehen und das ist einfach unfassbar teuer. Und da bin ich finanziell im Moment nicht, von daher hat das Zeit, aber ich habe genügend Skills gelernt durch meine vergangenen GesangslehrerInnen, dass ich quasi meine Stimme auf dem Niveau, auf dem ich geendet habe mit meiner Gesangsausbildung, halt auf jeden Fall bleiben kann und das nicht wieder abflacht, weil man muss natürlich sagen, die Stimme ist ein Muskel und der kann auch wieder ja verlernen, was er konnte, indem man ihn nicht weiter trainiert. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich da viele Techniken bekommen habe, viele Übungen, die ich weitermachen kann, um dieses Niveau zu halten und irgendwann, wenn ich mir das leisten kann, wieder regelmäßig Gesangsunterricht zu nehmen, dann quasi nochmal einen Step-up machen kann. Weil man muss natürlich auch sagen, Gesangsunterricht, den man nur einmal im Monat macht, weil man sagt, da kann man es sich leisten, dann kann man es halt auch lassen. Also es muss eine Regelmäßigkeit da sein und die sollte schon mindestens wöchentlich eigentlich sein, damit man einen Progress hat, der auch irgendwie wirklich einen ja, voranbringt. Mhm.
Ja, da hast du ja echt viel vor. Du hast auch irgendwo geschrieben, 2026 soll mein Jahr werden. Also ich bin echt gespannt. Ich werde deine Links in die Shownotes dieser Folge setzen. Und falls du irgendwie schon die Webseite fertig hast, bis die Folge online geht, sag mir Bescheid, dann wird das reingesetzt. Ansonsten kann man dich ja mal googeln, dann findet man die irgendwann auch, wenn sie dann
online ist. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da braucht man ja dann auch wieder Freelancer, die das für einen machen, weil es alleine auch schwierig ist. Aber ja, ich hoffe, das wird auch jetzt demnächst was, weil das ist natürlich für Hochzeiten auch nochmal super, wenn ich eine offizielle Website habe, über die man mich einfach auch erreichen kann, mit einfach direkt mit so einem Button, so ich möchte eine Anfrage stellen, das ist natürlich auch super.
Ja, buchen, ne? Klick, ja,
so genau. Ist es, ja.
Ja. Dann stelle ich jetzt meine letzte Frage, die stelle ich immer am Ende dieser Gespräche und die ist, was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass ich dieses Jahr einen Job finde, der in dem Bereich liegt, was ich gerne mache, also im Kulturbereich. Da habe ich total Lust drauf. Ich möchte endlich anfangen, das, was ich in meinem Studium gelernt habe, auch richtig anwenden zu können. Da habe ich so unfassbar Bock drauf. Deswegen wünsche ich mir das ganz, ganz toll und auch gerne möglichst Anfang des Jahres, wenn ich dann noch präziser sein darf. Dann wünsche ich mir ganz doll, dass das mit meinem Album klappt. Das ist ja auch immer von äußeren Faktoren abhängig. Ich werde dort auch ein Crowdfunding machen und im Zuge dessen wünsche ich mir auch, dass dieses Crowdfunding erfolgreich ist und ich hoffentlich auch ganz viele Menschen mich unterstützen wollen, dieses Album zu veröffentlichen. Und als letzte Sache wünsche ich mir, dass ich möglichst wenig Erkältungen dieses Jahr habe, weil Erkältungen sind der Tod einer Musikerin, einer Sängerin. Ja. Und ich war letztes Jahr so oft erkältet und ich versuche jetzt alles für meine Gesundheit zu tun, das möglichst zu verhindern, weil Erkältung bedeutet, ich kann nicht arbeiten und was für andere ein kleines Schnüpfchen ist, das ist für mich der komplette Ausfall meines Jobs. Deswegen wünsche ich mir, dass ich möglichst gesund bleibe dieses Jahr.
Toi, toi, toi. Ja. Oh ja, wenn ich Theater in Schulen gespielt habe und irgendwie vorher eine Pause war, irgendwie Ferien war oder so, ich habe dann sofort eine Erkältung. Ja, wenn diese ganzen Rotznasen vor dir sitzen und überall hinhusten und überall Nase bohren und sowas. Und fürchterlich. Ja, und bei mir ist dann auch, also ich muss zwar nicht immer singen, aber auch sprechen ist super anstrengend, wenn man so ein bisschen Rotz in den Nebenhöhlen hat oder so. Ja. Furchtbar. Ich drücke natürlich die Daumen, ja.
Ja, ich fahre inzwischen gut damit. Ich nehme oft, wenn ich merke, es kommt so ein bisschen, dann nehme ich hochdosiert Zink und das ist wirklich, das ist ein Gamechanger. Und was ich halt ganz oft mache, ist, also mit einer leicht nasaler Stimme kann ich halt noch singen, aber wenn die Stimme weg ist, dann ist sie weg.
Ja.
Und dann, ich bretter mich halt zu mit Gelo Revoice. Das ist mein Go-To-Medikament, was das angeht, so für Halsschmerzen. Und dann nehme ich das ohne Ende und das funktioniert halt wenigstens ganz gut, dass die Stimme nicht komplett weg ist. Weil wenn die einmal komplett weg ist, dann dauert es halt auch wieder 2-3 Wochen, bis sie an dem Punkt ist, wo sie vorher war. Und das möchte ich gerne verhindern, weil so geht es dann 5-6 Tage und danach ist wieder gut. Aber wenn die einmal weg ist, schwierig.
Deswegen. Mir wurde jetzt gerade vor kurzem noch empfohlen, Vitamin D zu mir zu nehmen, weil das eine Nahrungsergänzung ist, die halt in unseren Breiten wirklich Sinn macht.
Ja, weil muss wir ich halt, sie also, sowieso supplementieren. Ja.
Im Moment einfach keine Sonne kriegen. Ich sitze so, wie gesagt, seit Wochen im Nebel. Und das schlägt sich natürlich auch aufs Gemüt, aber halt auch auf die Gesundheit. Also es gibt Kollegen von mir, die nehmen das und sagen, die Gesundheit hätte sich verbessert. Sie werden jetzt seltener krank. Also vielleicht sollte ich mich auch darum mal kümmern.
Also ich hab's nach Corona halt stark gemerkt. Also ich habe das Gefühl, Corona hat, also ich hatte einmal Corona Ende 2023 und ich habe das Gefühl, das hat mein Immunsystem komplett gekillt, weil ich danach ständig krank geworden bin und auch sehr schnell. Also ich musste eigentlich nur neben jemandem stehen, der vor 3 Wochen erkältet war und ich habe mich gefühlt bei dem noch angesteckt.
Wow.
Und deswegen bin ich inzwischen auch so ein bisschen paranoid geworden, in Anführungsstrichen, dass wenn ich höre, dass jemand hustet, dann gehe ich schon immer einen Schritt zurück. Und ich frage Leute auch tatsächlich inzwischen, wenn es Freunde von mir sind, bist du erkältet, bevor ich sie umarme? Weil die sagen dann auch immer so, ja, aber also das klingt bei mir schon wieder ab.
Das ist jetzt schon so lange, ja, das ist bestimmt wieder ansteckend.
Genau, und ich sage dann immer so, ja, aber ich muss dich nur anschauen und ich werde krank. Weil anscheinend mein Immunsystem das nicht packt. Also muss ich halt dann Maßnahmen treffen, die mich schützen. Also wenn ich auch merke, ich habe jetzt demnächst eine Hochzeit, dann gehe ich oft 3 Tage davor nur mit Maske einkaufen, weil es mir einfach für mich ein gutes Gefühl gibt. Dann schauen die Menschen mich halt komisch an, aber für mich ist es ein besseres Gefühl und ich habe das Gefühl, ich tue was für mich, um es zu verhindern. Wie gesagt, weil keine Stimme heißt halt auch kein Geld. Und das, also am Ende des Tages ist es eben mein Job und es bedeutet auch, dass ich damit Geld verdienen muss. Und wenn ich das dann nicht tue, weil ich krank bin, das ist einfach so unfassbar schade, weil es ja nichts ist, was ich dann beeinflussen kann in dem Moment.
Ja, ja, das ist immer das Problem, wenn man selbstständig ist und sein eigener Chef ist, aber leider zahlt einem niemand den Krankheitsaufenthalt. Nee. Ja. Sarah, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Hat mich total gefreut und ich bin auch einfach sehr gespannt, was du jetzt alles so machen werdest. Ich werde dich noch ein bisschen verfolgen.
Das war sehr schön, das hat mich total gefreut.
Und vielen Dank euch, die ihr diese Folge gehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter, abonniert ihn oder hinterlasst euer Feedback. Das geht auf dem Blog, bei Mastodon, Instagram oder per Mail. Ihr findet alle Links in den Shownotes. Während ich das hier einspreche, ist es draußen nass, dunkel und grau. Aber die Schneeglöckchen blühen und die ersten Tulpenzwiebeln fangen an zu wachsen. Also der Frühling kommt bestimmt. Macht es euch schön, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!